Ja, schönen guten Morgen, Gottes Segen. Freut mich, euch begrüßen zu dürfen heute Morgen in Bamberg. Ich grüße euch aus vielen Gemeinden in Deutschland, aber nicht nur, auch aus Rumänien und anderen Ländern Europas. Lassen grüßen auch nach Bamberg. Und wohl wahrscheinlich auch hier, wie in vielen, vielen Gemeinden unserer Art, man begrüßt nicht nur in einer Sprache, sondern man benutzt mehrere Sprachen. Darum sage ich auch Božji blagoslov Slovenija, Gottes Segen, Pacha Domnului, Bekešeget, God bless you. Wenn jemand außen vor geblieben ist, habe ich nicht gewusst. Ich habe eine komische Frage am Anfang. Ist das das Wort Gottes? Ich frage noch einmal. Ist das das Wort Gottes? Gehen bei euch die Sprecher auch mit ein anderes Buch vor? Das ist deine erste Frage. Ist das das Wort Gottes?
Ja.
Sind wir überzeugt?
Ja.
Haben wir auch Beweise?
Ja.
Ich habe ein Problem immer wieder. Ich bin kein Adventistenkind. Ich bin mit 22 mit der Bibel in Kontakt gekommen und so bin ich zu der Gemeinde gekommen. Und ich habe immer wieder ein Problem mit denen, die draußen stehen, weil die verlangen immer Beweise. Und oft sind wir, und da habe ich mit uns Probleme, sind wir diejenigen, die die Beweise nicht auf den Tisch legen. Und wir meinen, wir haben nur Hinweise, wir haben nur das und jenes. So ganz genau können wir nicht sagen. Und damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Das Buch steht auf dem ersten Platz. Es gibt kein anderes Buch, das so bewiesen ist wie die Bibel. Das Buch, das auf dem zweiten Platz ist, Silias von Homer. Habt ihr die Geschichte mit Troja, mit Helena und Paris und Achille und so weiter und so fort. Das ist auf dem zweiten Platz. Es ist über 1000 Mal weniger bewiesen als die Bibel. Haben wir innerhalb der Bibel Beweise, dass die Bibel recht hat? Ich gebe euch nur eins, weil viele sagen, pass mal auf, Cornel, haben so viele gewurstelt an diese Bibel, man weiß nicht mehr genau, und wir haben auch bei der Lektion gesehen, es gibt auch komische Übersetzungen da oder drüben. Ist das noch das, was Gott initiell, wenn überhaupt, Gott das da? Ich gebe euch ein Beispiel, liest ihr daheim, es ist nicht mein Thema, aber es ist wichtig, sowas zu wissen. Kapitel 25 im zweiten Buch Mose, Exodus 25, ja? Da wird uns von einem Bezalel, sagt euch was? Bezalel, ein komischer Name, ne? Er war nicht einmal Jude, er war nur halb Jude, die Mutter war eine Judin, der Vater war aus Sidon, aber der war ein Künstler, der war so begabt und Gott sagte ihm, pass mal auf, du machst mir einen Leuchter. Kennt ihr den Leuchter?
Ja.
Wie viele Armen hat er?
Sieben.
Was symbolisiert das?
Sieben Gemeinden.
Okay, gut, schauen wir was. Sagt Gott dem Bezalel, pass mal auf, du machst mir Blumen, du machst mir Knospen und du machst mir Becherchen auf diese Armen. Weiß jemand, wie viele sind insgesamt? In der Bibel gibt es nicht zu viel und nicht zu wenig. Alles ist wichtig. Manche sagen, ich lese die Listen mit dem Namen überhaupt nicht. Wenn man die Liste der Namen liest, man liest den Erlösungsplan Gottes. Man muss nur die Bedeutung in unseren Sprachen übertragen. Jetzt kommen wir wieder bei diesem Kapitel. Wie viele solche Dinge sind auf den sieben Ärmeln?
Kann sein, sieben, kann sein, aber ich weiß nicht.
Wenn man gut zählt, stellt man fest Folgendes. Auf dem ersten vier haben wir 39, auf den letzten drei haben wir 27. Macht jemand die Verbindung? 39, 27, gemeinsam 66.
Altes und
Neues Testament. Das heißt, in dem dritten Buch, die von der Gott gegeben worden ist. Es ist Hiob, Genesis, Exodus. Ersten und zweiten Buch Mose, ja? In Exodus sagt uns schon Gott, pass mal auf, Endprodukt wird aussehen, 39 plus 27, total 66. Gibt das Vertrauen? Ganz. Wir lesen auch andere Evangelien, wenn Interesse jemand hat. Man liest auch Thomas-Evangelium, man liest auch Apokryphen. Und sind interessante Bücher, nicht zu verneinen. Aber man wird gleich merken, es ist ein anderer Geist. Jetzt, unser Thema heute Morgen. Wir haben von einem Mann gehört, der war komisch, oder? Nebukadnezar. Es ist eigentlich nicht sein Name so, weil in Aramäisch klingt ein bisschen anders. Aber ähnlich. Wir haben alles europäisiert, jeder nach seiner Sprache, dass wir einen Namen, den wir auch aussprechen können, haben. Okay, ich fange an mit einer kleinen Geschichte. Hansi. Hansi ist ein aufgewecktes Kind, sehr klug, sehr intelligent, immer bereit, einen Streich zu machen. Und er macht immer wieder Dummheiten. Und eines Tages sagt der Vater, pass mal auf, da ist deine Mutter, da sind deine Geschwister. Wenn du noch einmal eine Dummheit machst, schläfst du nächste Nacht in den Keller. Keller? Naja, der hat gehört, im Keller ist dunkel, im Keller ist kalt, im Keller könnten auch ein paar Ratten sein. Das gefällt mir nicht, das mache ich nicht mehr. Und eine Zeit lang lief gut. Und Hansi war ein braver Junge. Bis eines Tages kam etwas vor und da war so interessant, ihm kamen einige Ideen, aber nee, im Keller will ich nicht. Aber kann sein, dass mein Vater mich im Keller überhaupt einsperrt? Mein Vater liebt mich. Das tut er das nicht, oder? Und tut es. Ein paar Stunden später, der Vater sagt, Hansi, was habe ich dir gesagt? Wenn du noch einmal eine Dummheit machst, dann schläfst du im Keller. Jetzt dachte Hansi, jetzt kommt ein ganz schöner Satz. Hansi, diesmal vergebe ich dir, aber du machst das nicht mehr, oder? Aber der Vater sagte nicht das. Der Vater nimmt ihn in den Armen, steigt die Treppe nach unten, ab, geht in den Keller, die Tür geht zu, Licht geht aus. Und während das Kind weint, der Vater steigt die Treppe nach oben. Trennung aus Liebe? Gibt es überhaupt sowas? Man kann über die Begebenheit viel streiten und sagen, heutzutage, wir bemühen uns in Bayern und nicht nur eine gewaltfreie Erziehung zu haben. Wer hört, so hören. Ich habe in der Bibel ein bisschen anders gelesen, aber gut. Wer meint, dass so richtig ist, soll es versuchen. Gibt es überhaupt Trennungen aus Liebe? Was meint ihr? Ich muss etwas über meine Wenigkeit sagen. Ist nicht so wichtig. Was will ich sagen? Nicht mein Name, ist nicht wichtig. Könnt ihr auf dem Programm schauen. Wichtig ist Folgendes. Ich rede nicht allein. Wenn ich Fragen stelle und schweige, die Fragen sind für euch und ich erwarte Antworten. Ich will immer die Meinung des Volkes haben. Zu wissen, wie tickt diese Gemeinde. Ich bin zum ersten Mal zu Predigt hier, obwohl nicht so weit von euch bin, aber so hat sich ergeben. Jetzt kommen wir zu der Frage wieder. Gibt es überhaupt Trennungen aus Liebe?
Ja.
Würde Gott sowas bejahen?
Vater, wieso hast du mich verlassen?
Schauen wir, was die Bibel sagt. Ich schlage die Bibel auf und wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 23, ersten Teil. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden. Was ist das?
Trennung aus Liebe.
Trennung aus Liebe. Ich kenne viele Theologen, ich reise sehr viel. Und ich habe viele Bekannte und Freunde, Theologen, auch in anderen Gemeinden. Und ich habe solche Leute gefunden, die gesagt haben, Herr Dengel, ein Problem ist. Was hat Adam so Gravierendes getan? Er hat aus einem Apfel, in Anführungszeichen, gebissen. Und das war so schlimm. Warum war Gott so drastisch? Gut, die Zeit erlaubt mir nicht, dieses Thema aufzuführen. Das Problem ist, wir haben die Tatsache. Adam und Eva haben gesündigt. Und jetzt müssen sie weg aus dem Garten. Wie liest man in dem ersten Buch Mose? Was tut Gott dort vor der Tor? Was finden wir? Engel. Was haben die Engel in der Hand? Warum? Dass die Leute nicht mehr reingehen können. Wofür hat Gott überhaupt den Garten Eden getan? Wofür? Für die Menschen. Und jetzt, ist das nicht pervers? Es ist für die gemacht, aber ihr bekommt nicht. Wisst ihr, warum? Vielleicht bin ich sehr, sehr scharf heute Morgen mit euch. Und eine oder andere versteht nicht so ganz. Gott ist ganz direkt. Und Gott spielt nicht Erlösung mit uns, sondern er arbeitet Erlösung. Was bedeutet das? Weil vielleicht habt ihr auch in dieser Gemeinde gehört, es gibt auch Adventisten, die inzwischen sagen, naja, Gott ist nur Liebe. Gott liebt uns so sehr, dass er überhaupt niemanden verdammen wird. Allmählich werden alle erlöst. Hauptsache, die anerkennen Gott. Aber wir lesen in Matthäus Kapitel 7, Vers 21, 23, nicht alle, die Herr sagen, werden in Himmelreich sein. Was machen wir mit dem Text? Nehmen wir ihn raus? Sind Leute, die sagen, es gibt kein Gericht, es gibt keine Strafe, und jemand sagte mir genau Folgendes. Mein lieber Bruder, am Ende wird Satan Suizid machen, weil er niemanden zu verführen hat. Liebe Geschwister, wenn er sich umbringen wollte, hat er Zeit genug gehabt, oder? Wird er das nicht tun, aus eigener Wille. Sicher, es kommt in unseren Kopf ein bisschen schwierig, dieses Thema Liebe und Bestrafung, aber wir müssen nicht mit unserem, vergib mir den Begriff, kranken Gehirn alles richten sollen und wollen, weil es klappt nicht. Wir müssen letztendlich zu einer Schlussfolgerung ankommen, nämlich Gott hat immer Recht. Auch dort, wo ich nicht kapiere, warum er Recht hat. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Kennt ihr den Beispiel mit dem USA? Der hat an dem Bundeslade gegriffen. Und wollte er was Schlimmes machen? Ich habe jahrelang gehadert mit dem Text. Weil ich habe gedacht, Mensch, ich kann vieles verstehen, aber das kapiere ich nicht. Der Mann wollte Gutes tun. Bis ich richtig gelesen habe in Levitikus, 3. Buch Mose. Wisst ihr, warum USA gestorben ist? Hat jemand in Levitikus, 3. Buch Mose, man meint, naja, diese alten Bücher, da sind nicht mehr so interessant für uns. Aber es ist wie in Mathematik. Wenn du gut in Mathematik sein möchtest, musst du auch einmal eins lernen? Das ist für die kleinen Kinder. Musst du das lernen? Wenn du in die erste Klasse Mathematik nicht kapiert hast, willst du in die zweite besser verstehen? Gar nicht. Wenn du zu einer Integrale, Matrize oder etwas anderes Komplizierteres, eine Funktion kommst, wirst du das kapieren? Weil du bist nicht für einfache Sachen, du willst nur erlesene Sachen lösen, oder? So meinen viele Leute auch in die Gemeinde, die können nicht Diakone an die Tür stehen. Der muss gleich Gemeindeleiter sein. Das ist nur so eine Nebensache. Jetzt schauen wir, was Gott hier macht. Gott trennt sich von dem schlechten Sohn. Adam ist der schlechte Sohn. Warum Adam? Im Grunde genommen hat Eva zuerst zu dem Baum gegriffen, oder? Warum Adam? Kann jemand mir eine Erklärung geben?
Sie hat sich beteiligt, auch hier hineingebissen.
Ja, aber sie war die Erste. Warum lassen wir die Schuld nicht beim Eva? Es passt uns Männer nicht besser, wenn Eva schuld ist. Aha. Eva war getäuscht. Er hat aus Liebe das getan. Wisst ihr, was für eine Liebe? Merkt ihr, viele gute Entscheidungen treffen wir verkehrt aus Liebe. Wenn jemand mich nicht verstanden hat, dann gebe ich auch die Erklärung dazu. Ich bin für klare Worte. Adam liebte die Eva so sehr, er wusste, das steht in Geisterweissagung, er wusste, dass Gott ihm eine andere Eva machen kann. Aber er liebte die Eva so sehr, dass er sagte, ohne diese Frau will ich nicht. Habt ihr gesehen, dass Menschen so entscheiden? Ich habe einen Cousin, der war eine Zeit lang bei mir, hat gearbeitet hier und er ging zurück nach Rumänien. Und ich habe ihm gesagt, er war entschlossen, er hat kapiert, ich gehe nach Hause, ich taufe mich. Er hat seinen Zehnten auf die Seite getan und alles drum und dran. Aber ich wusste, er hat eine Freundin. Und die war Orthodoxin. Habe ich gesagt, pass mal auf, jetzt gehst du heim und redest mit ihr. Aber er hatte Angst. Nicht irgendwie sie zu verlieren. Ich habe sie geliebt. Er hat noch 7, 8 Jahre den Sabbat gehalten. Jetzt ist er 52. Hat die Frau verloren. Aber in die Gemeinde ist er auch nicht. Durch Liebe. Falsche Liebe. Gehen wir von dem Weg ab. Wir müssen wissen, habt ihr den Text gelesen, wer seine Mutter und sein Vater mehr liebt als mich, er ist mir nicht wert. Oder? Ja. Klingt ein bisschen komisch, oder? Bedeutet, wenn mein Vater und meine Mutter, da war bei mir der Fall, sich dazwischen tun und sagen, na, dann bist du verrückt, was soll mit dieser Bekehrung? Dann musst du den Mumm haben, den Mut haben, zu sagen, nein, ich möchte auf der Seite Gottes bleiben. Obwohl, ich kam zu meiner eigenen Hochzeit, meine Eltern habe ich eingeladen als Gäste, die haben keinen Cent ausgegeben. Und er ist nicht mein Vater, er ist der Mann meiner Mutter gewesen. Und er sagte, ich trinke keinen Sirup. Habe ich gesagt, bei mir bei der Hochzeit wird kein Alkohol geschenkt. Punkt. Dann bleiben wir nicht. Wisst ihr, was ich getan habe? Alle meine Verwandten, außer meine Oma, sind alle weg. Bin ich in ein Zimmer gegangen, habe ich eine halbe Stunde geheult, habe ich gewaschen, dann habe ich gesagt, ich will mit Gott gehen. Auch wenn mir alle verschwinden. Ich will mit Gott gehen. Und bereue ich jetzt nach 43 Jahren nicht das. Bin ich genauso entschlossen, würde ich heute genauso noch einmal machen. Trennung aus Liebe. Gott hat sich getrennt von dem schlimmen Sohn. Aber ich werde heute Morgen über 3 Trennungen aus Liebe. Und das dritte ist, die dritte Trennung ist das Wichtigste. Obwohl viele werden sagen, die zweite ist noch wichtiger. In einem bestimmten Sinn vielleicht. Aber schau mal an. Der gute Sohn wird von dem Vater verlassen. Gibt es auch sowas? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wir hören auf dem Golgatha die berühmten Worte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat Gott ihn verlassen?
Nein.
Wo war Gott?
Mit ihm auf dem Kreuz. Unsichtbar.
Ein klein bisschen genauer, das steht in den Geisterweissagungen. Ich bin einer, der viel auf Ellen White gibt. Vielleicht störe ich mit diesem Satz jemanden, aber ich bitte um Vergebung. Hinter dem Kreuz. Ich war auf eine, war ich noch in Rumänien, ich stamme von Rumänien, und war ich auf eine Beerdigung. Die meisten Cousinen meiner Frau sind in dem Alter unserer Eltern. Und es starb einer von denen relativ jung, 54 Jahre alt, und die Kinder, 3 an der Zahl, die waren in unserem Alter. Und es war die Beerdigung fertig und wir waren noch dort in Friedhof und blieb sein Sohn und meine Wenigkeit. Und er sagte folgende Worte, so nah und trotzdem so weit. Wir waren sehr nah, wir waren 2, 3 Meter von dem Grab entfernt. Sein Vater war zum Greifen nah, aber trotzdem so weit. Er konnte ihn nicht mehr fragen, Tati, was soll ich machen in dieser Situation oder was für einen Rat gibst du mir in diese Problematik? Da war nicht mehr. Der Vater trennt sich von dem guten Sohn. Da verstehe ich die Welt nicht mehr. Was soll das? Beim Adam haben wir verstanden. Der Adam war schlecht. Aber Jesus? Jesus war schlecht? Aber kann Gott von seinem Sohn getrennt sein? Ist das nicht riesig? Warum trennt sich Gott von dem Sohn?
Aus Liebe.
Aus Liebe, aber wird jemand sagen, so eine Liebe brauche ich nicht? Auch richtig. Aber wisst ihr, warum Gott dort nicht bleiben konnte? Habt ihr das Bild in dem Pentateuch, in den Büchern Mose? Plötzlich das Volk macht eine große Sünde und Mose nimmt ein Holz, tut etwas auf dem Holz. Was tut er auf dem Holz? Mensch, ist der Schlange ein Symbol für Gott? Wen symbolisiert der Schlange? Der Teufel und die Sünde. Wisst ihr, was wir auf dem Golgatha haben in Jesus Christus? Teufel und die Sünde. Darum ist er so dargestellt worden. Weil die Sünde, die alle Sünden sind auf ihm. Wie lesen wir? Da kann ich zig Texte sagen. Ich gebe euch nur einen aus. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz. Was war Jesus auf dem Holz? Sünde. Meine und deine Sünde. Darum musste er so präsentiert werden. Weil die Sünde ist mit dem Schlange verwandt. Ja? Ist das wichtig? Ist das die wichtigste Trennung? Wenn die Leute hören, denken, ich kann mich erinnern, ich habe mit jemandem aus Familie Carlton, ich weiß nicht, ob euch dieser Name etwas sagt, sind mit diesen großen Hotelsketten in der Welt, die sind halb Amerikaner, halb Deutsche, aus Familie Benz und Carlton. Und ich habe einen von denen kennengelernt, der wohnte in Würzburg. Und wir haben uns befreundet und unsere Nachbarn waren ein bisschen komisch eingestellt, weil der kam mit einem Doppel-Six zu uns, die wir arme Leute sind. Wir waren ein paar Jahre aus Rumänien gekommen und der mit dem großen Karosse kam immer wieder, eine Zeit lang jede Woche. Und wir haben eine Nacht durchgesprochen. Und ich kann mir erinnern, so gegen früh schlagt er auf den Tisch und sagt, Mensch, warum sind nicht alle Adventisten? Wenn so ist, wenn die Bibel so recht hat, warum sind nicht alle Adventisten? Wisst ihr was? Jetzt lebt er seit über 20 Jahren in Amerika. Arbeitet mit dem Weißen Haus zusammen. Aber Adventist ist er auch heute nicht. Er war so enttäuscht, dass die anderen nicht, der ist gläubig orientiert, das gebe ich zu. Aber er hat noch nicht den Schritt. Er sagt mir immer wieder, wenn wir sprechen, sagt er, ich muss. Aber die Entscheidung hat er noch nicht getroffen. Aber ich habe auch meine Hoffnung noch nicht verloren. Ich will noch über einen anderen Schritt reden. Und das will ich durch eine Erfahrung erzählen. Das war vor ungefähr 170, 180 Jahren. Eine normale Familie, Mann, Frau, einen Sohn. Der heißt Jean. Die Geschichte spielt sich in Frankreich und England zu. Und der Vater hat eine Vorliebe für Flaschen. Aber nicht leere Flaschen, sondern volle. Und ihr wisst, wenn jemand so eine Vorliebe hat, dann ist das Leben in der Familie die Hölle manchmal. Und die Frau stirbt sehr jung. Und er bleibt allein mit seinem kleinen Sohn, 4 Jahre alt, und hat nichts Besseres zu machen, als von einer Kneipe zu der anderen zu schlendern. Und die sind im Raum Marseille, in Südfrankreich. Und nachdem er 3 Tage nicht gegessen hat, traut sich der Junge zu sagen, ich habe Hunger. Ah, der Vater ist so, was soll das für eine Dummheit? Brüllt ihn an, der Junge wird ruhig. Noch eine halbe Stunde später, sein Magen sagte, dass er Hunger hat. Und er erwähnt wieder, der Vater ist noch brüllender, noch lauter, das Kind noch stiller. Noch eine halbe Stunde später, Die sind gerade auf der Falaise von Marseille, eine ganz hohe Falaise, über 20 Meter hoch. Und der Junge traut sich noch einmal zu sagen, ich habe Hunger. Der Vater ist so nervös, schubst den Junge. Der Junge fällt ins Wasser und er geht weiter, unbekümmert. Vielleicht erleichtert von der Verantwortung und von der Arbeit, die er zu tragen hatte. In der Zeit, ein englisches Schiff sieht den Junge kämpfend ins Wasser. Ein Boot kommt runter, der Junge ist gerettet. Und die meinen, in die 2-3 Wochen, bis wir abladen und wieder zuladen in den Hafen von Marseille, werden wir die Eltern finden. Aber die haben die Eltern nicht gefunden. Was machen wir? In 3-4 Monaten sind wir wieder da. Bis dann haben die Leute hier im Hafen Zeit, zu erfahren, wo die Eltern zu finden sind. Die kamen 3-4 Monate später, aber die Eltern waren nicht zu finden. Und so wuchs der Junge auf dem Schiff. Und er wies sich ein sehr intelligenter Junge zu sein. Und weil er so intelligent war, haben die Matrosen Geld gesammelt und ihn in Oxford geschickt, um dort Medizin zu studieren. Nach 12 Semestern war er der Beste. Und weil er der Beste war, dürfte zum Schluss an dem Feier die Worte von der Studentenschaft zu der Lehrerschaft sprechen. Und er dankte dem Rektor, dem Dekan, den Professoren, den Dozenten, den Assistenten. Und zum Schluss sagte er, aber euch möchte ich ganz, ganz besonders danken. Die waren hinten im Saal gesessen, es waren seine Matrosen. Wenn ihr nicht gewesen wäret, hätte ich nie Medizin studieren können. Wie könnte ich euch wieder gut machen? Und ein paar Sekunden später gab er selber die Antwort an. Ich werde als Arzt auf eurem Schiff kommen. Das hat er auch getan, aber ein paar Jahre später brach ein Krieg zwischen Frankreich und England, von den vielen Kriegen zwischen diesen beiden Ländern. Und auf dem Ärmelkanal findet ein großer Schlacht statt. Und auf dem See waren die Engländer immer stärker als die Franzosen. Die Franzosen sind vernichtet. Tausende Verletzte, Hunderte Tote. Und der Franzose als Geburt, Engländer als Erziehung, versucht, Freund und Feind zu helfen. Und eines Tages muss er jemanden eine ganz schwere Operation durchziehen. Ein alter Mann braucht beide Beine amputiert bekommen. Und damals gab es keine Anästhesika wie heute. Ein bisschen Whisky und dann die Säge. Da könnt ihr euch vorstellen, dass die Schmerzen riesig groß waren. Aber der Mann duldet alles, ohne ein Laut von sich zu geben. Und das hat dem Arzt imponiert. Und nach einigen Tagen, wenn ruhiger geworden war, geht er zu dem alten Mann und sagt, ja, wissen Sie, ich habe Ihnen eine so schwere Operation durchziehen müssen. Wie konnten Sie alles so erdulden? Der alte Mann lächelt leicht und fängt an zu erzählen. Junge, ich bin ein Christ. Und ich weiß, Jesus hat mir alle Sünden vergeben. Obwohl ich ein ganz schlimmer Mensch war. Und er fängt an zu erzählen und erzählt und erzählt und sagt, meine Frau ist verstorben, weil ich so ein Trinker war. Und meinen einzigen Sohn, Jean, habe ich selber ins Wasser geworfen. Die Augen des Arztes wurden feucht. Man muss nicht Französisch können, um den Satz, die drei Worte, die zurückkamen, zu verstehen. Der sagte, je suis Jean. Ich bin Jean. Frankreich, ab dem 23. und 24. August 1472, Bartholomäusnacht, als 24.000 Hugenotten gestorben waren. Einige sind nach Preußen geflohen. Familie de Maizière, hat in dem Bereich Missionarismus und Christenleben gar nichts mehr anzubieten. Auch wir haben eine 9.000 Mitglieder Gemeinde, davon sind 5.000, die Rumänisch sprechen. Dann könnt ihr euch vorstellen, was wir in Frankreich haben. Aber der wurde ein Missionar im 19. Jahrhundert. Aber manche sagen, Mensch, ja, ja, schön und gut. Der hat eine tolle Erfahrung gehabt und hat sich bekehrt und damit ist die Sache. Aber wie mache ich? Wie mache ich? Habt ihr gemerkt, dass wir alle, ich habe auch ein Problem gehabt. Ich habe Leistungssport gelassen für Zigaretten. Und das war mein Problem. Ich habe aufgehört, Handball zu spielen, als Rumänien noch Weltmeister war, und ich spielte damals für die beste Mannschaft Rumänien. Habe ich aufgehört, weil ich rauchen wollte. Und da passte nicht zusammen. Und ich bin so weit gekommen, dass ich 70 Zigaretten am Tag geraucht habe. Und als ich die Bibel kennengelernt habe, bei mir ging es sehr schnell. Ich habe zum ersten Mal die Bibel in 6 Wochen gelesen. Daniel und Offenbarung studiert. Hier war klar, du musst dich bekehren. Aber wie? Wie machst du das? Du kamst so wie ein Film. Immer wieder das Gleiche. Cornell, lass dich nicht taufen, du machst dich nur zu Schande. Du wirst von Zigaretten nicht loskommen. Nach einem Jahr, nach zwei, nach fünf spätestens fängst du wieder an zu rauchen. Gott sei gelobt, sind 43 Jahre vergangen. Heute habe ich 70 geraucht, am nächsten Tag 0. Nicht, weil ich so toll war, sondern weil Gott so gnädig war. Der Satan versucht uns immer wieder weiszumachen, du kannst nicht, die sind heilig. Die sind tolle Leute, aber nicht für dich. Du gehörst anderswo. Und denk dir nicht, dass nur am Anfang des Lebens so ist. Es gibt auch einen Haufen Adventisten, die enttäuscht sind. Die müde auf dem Weg geworden sind. Die meinen, ja, was suche ich hier? Ich bin nicht mehr passend hier. Ich will das oder jenes tun, ich will rauchen, ich will trinken, ich will, weiß ich was. Und hier kann ich nicht. Wie mache ich das? Ich habe eine kleine, ich nehme an, ist die Illustration, ich weiß es nicht, ich habe es irgendwo gelesen, aber ich nehme an, dass nur eine Illustration ist. Ein Mädchen verliert sich in eine große Stadt. Und sie weint in einer Ecke und ein Polizist sieht sie an, geht zu ihr und sagt, Mädels, was ist passiert mit dir? Ich habe meine Mami verloren. Wo ist deine Mami? Weiß ich nicht. Wie ist deine Mami? Schön. Na gut, versucht er immer wieder Fragen zu stellen und sagt, ja, weißt du, über den Fluss drüben, es ist so ein Garten, wo auch Tiere sind. Manche sind wild und die sind in Käfigen, manche sind zahm und da kann man auch futtern. Kennst du das? Nee. Aber dort im Zentrum gibt es so ein großes Geschäft auf 6 Ebenen. Und eine Ebene ist nur für Kinder und sie sind so viele Spielzeuge dort. Alles, was du denkst. Kennst du das? Nein. Und der Polizist denkt und denkt und denkt, ja, was soll ich hier sagen? Was soll ich noch fragen? Dann kommt ihm eine Idee und sagt, ja, dort neben dem Fluss gibt es eine große Kirche mit einem großen Kreuz. Kennst du das? Angeblich hat das Mädchen geantwortet, bringen Sie mich zum Kreuz. Von dort kenne ich den Weg nach Haus. Liebe Geschwister, du und ich, wir sind gerufen und berufen, die Menschen zum Kreuz zu bringen. Von dort werden sie selber nach Hause gehen. Aber zum Kreuz. Die Pflicht, die Aufgabe habe ich bekommen, so sagt Paulus. Die Versöhnungsakt steht in unseren Händen. Die Frage ist, machen wir noch was? Ich habe gehört, hat mich sehr gefreut auf eine Seite, dass ihr einen Tisch in der Stadt habt, oder? Eine Sache hat mich auch trotzdem traurig gestimmt. Wisst ihr warum? Nicht, weil ich heute Morgen da predige und unbedingt mussten die auch meine Predigt hören. Nicht. Ich bin unwichtig. Aber ich sage euch was. Mission gut und schön. Aber nicht während des Gottesdienstes. Wenn Gottesdienst da ist, müssen wir zusammenhalten, Geschwister. Wir müssen zusammen sein. Auch wenn vielleicht einer oder andere jetzt betet und denkt, was machen meine Geschwister dort? Es ist auch nicht verkehrt. Aber ich sage euch eine kleine Sache. Nehmt ihr bitte nicht als Kritik von mir, sondern als einen Ansporn. Hier danken wir, dass wir während der Woche Mission machen können. Hier tanken wir auf, dass wir während der Woche, weiß jemand, was Ellen White über Sabbatschule schreibt? Warum die Sabbatschule da ist? Sabbatschule ist da, um zu belehren, wie wir nächste Woche Mission machen können. Merkt ihr was? Wir haben schon sowas vergessen oder überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen. Und da ist die Katze begraben, meine liebe Geschwister. Weil wir nicht mehr zu den Wurzeln zurückkehren. Dort, wo die Sachen zu spielen sind. Wie mache ich? Kann ich solche Entscheidungen treffen? Wir haben bei der Lektion etwas gelernt. Bekomme ich noch 10 Minuten? Weil die Zeit ist eigentlich um. Oder mache ich Schluss und... Okay, gut. Wir haben über Nebukadnezar gelesen. War ein toller Typ, oder? Wir werden ihn treffen im Himmel. Er hat sich ein Jahr vor dem Tod, mit 68 hat er sich bekehrt. Nach 43 Jahren. 43 Jahren hat er gewartet, bis er sich endlich bekehrt hat. Ist nicht schön? Ein fantastischer Mann. Und für Menschen in seiner Position ist nicht so einfach, sich zu bekehren, oder? Ich kenne auch Leute, die auf Gott, wie man menschlich sagt, auf großen Ross reiten. Und die wollen nicht absteigen. Die wollen nicht absteigen. Ein Senator sagte, Mensch, ihr habt wirklich recht. Aber wie soll ich dort das repräsentieren? Obwohl in dem Parlament sind auch 3 Adventisten. Dort. Auch in Deutschland haben wir. Kennt ihn nicht. Ich auch nicht persönlich. Aber ich habe gelesen über ihn, dass er dort ist. Eine kleine Geschichte. Ein junger Mann oder Jugendlichen ist in die Gemeinde, der ist sehr intelligent, klug. Alle merken in die Gemeinde, Mensch, der ist non plus ultra. Das Kind weiß immer mehr als alle anderen. Und er hat auch gemerkt. Und was passiert, wenn der Mensch merkt, dass er klug ist? Aha. Und er sagt, naja, was soll ich mit diesem Haufen hier machen? Ich muss anderswo in die weite Welt, ich muss etwas erreichen. Und er geht weg von der Gemeinde. Er macht sein Gymnasium fertig, kriegt einen Platz in Howard, ein Stipendium dort. Und man weiß, wer dort studiert hat, braucht keine Bewerbung zu schreiben, weil bevor das Staatsexamen stattfindet, kommen die großen Firmen und teilen sich die Studenten von dort auf. Und der kriegt einen Vertrag in eine große Firma. Sein Leben ist von einer Sitzung zu dem anderen, von einem Kongress zu dem anderen, von einem Hotel mit 5 Sternen in ein anderes Hotel mit 5 Sternen, mit 34 schon Millionär. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Und heute Abend fliegt er von Nord nach Süden in Staaten. Und er weiß, er kommt in ein 5-Sternen-Hotel und der Hotel hat etwas Besonderes, was nicht alle Hotels haben. Hat ein Swimmingpool, ein Bassin mit Springturm. Das ist selten in einem Hotel. Und er ist ein guter Schwimmer und nicht nur, ihm gefällt ganz besonders zu springen, von 10 Meter hoch. Es ist über 12 Uhr in der Nacht. Er kommt dann, alle Lichter sind gedämmt. Mond draußen wirft seinen Schatten. Er steigt die Treppe nach oben, geht dort auf der Plattform, bereitet sich zu springen, dehnt seine Hände links und rechts. Und der Schatten auf dem Bassin, seinen eigenen Schatten, ändert mit etwas. Mit einem Kreuz. Und plötzlich wird er besinnlich. Bleibt ein Moment, überlegt. Und plötzlich vergeht ihm die Lust zu springen. Steigt langsam die Treppe ab und denkt, wenn ich nicht gesprungen habe, mindestens soll ich meine Füße in dem Becken planschen. Geht am Rand des Becken, streckt seine Füße nach unten. Er stellt fest, in dem Becken war kein Wasser. Kommt eine Nacht, in der er nicht schlafen kann. Und plötzlich alle Erinnerungen von der Sabbatschule, von der Kindertante, von alles, was da ist, waren plötzlich da. Der Pastor, der Gemeindeleiter, alles wieder neu im Kopf. Nach vielen Jahren kniet er wieder nieder und bettet Gott an. In der Früh nimmt das Telefon in der Hand, ruft seinen größten Boss an und sagt, wissen Sie was, ich höre auf. Ich will nicht mehr Manager bleiben. So macht man. So trifft man Entscheidungen. Oft viele Menschen können solche große Positionen nicht verlassen, weil der Portemonnaie stimmt dann nicht mehr. Liebe Geschwister, Portemonnaie ist wichtig, aber nicht so wichtig wie die Ewigkeit. Vielleicht eine oder andere hat gemerkt, dass die Geschichte am Anfang nicht zu Ende kam, oder? Der Junge ist im Keller. Der Vater steigt die Treppe nach oben auf und das Kind weint. Aber wie kommt die Geschichte weiter? Der Vater kommt ins Wohnzimmer, nimmt eine Zeitung, geht rum. Die Zeilen bleiben nicht fest, er kann gar nichts lesen. Schaltet die Kiste an. Aber die Bilder flimmern und er weiß nicht, was dort läuft. Dreht noch ein paar Runden, nimmt eine Decke und erlaubt mir zu glauben, dass er eine weiße Decke genommen hat. Steigt die Treppe nach unten, ab und schläft mit seinem Sohn im Keller. So ist unser Gott. Er hat den Himmel verlassen und ist hier auf die Erde gekommen, mit mir und mit dir zu schlafen. Mir und dir zu sagen, pass mal auf, weg auf. Es ist nicht ein Spiel, sondern es geht um Leben und Tod. Ich kriege manchmal Kommentare. Jemand sagte mir einmal, Cornel, du predigst immer schwarz-weiß. Und ich gebe zu, so ist es. Aber ich frage euch, Geschwister, es geht ein bisschen erlöst? Entweder bin ich erlöst oder bin ich verloren. Und das ist für mich klar und deutlich schwarz-weiß. Und wir müssen bewusst sein, Geschwister, und ernst die Situation nehmen, zu analysieren, wie steht es mit uns? Wie steht es mit mir? Habe ich alle meine Sachen in Ordnung gebracht? Oder habe ich noch Probleme? Liebe Geschwister, ich wünsche euch, dass ihr merkt, dass unser Vater im Himmel seinen Sohn geschickt hat in unserem Keller. Vielleicht sind wir noch tiefer wie den Keller, noch schlimmer. Aber Gott hat alles getan, dass du und ich das Licht, den Strahl zu sehen und die Rettung zu haben. Ich lade euch ein. Nimm diese Hand an. Verwehrt nicht das, was Gott uns angeboten hat, weil das ist das Einzige, die uns das ewige Leben geben kann. Gott segne uns. Amen.